Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen auch meinerseits zu einem Gotteswort heute Morgen. Wir haben Gäste, leider ein paar sind verhindert zu bleiben, aber wir freuen uns, in einem warmen Kreis da zu sein, um uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Wort Gottes? Es ist ein interessantes Begriff und darüber wollen wir uns heute Morgen ein klein bisschen beschäftigen. Wir wollen unsere Bücher öffnen in 2. Könige Kapitel 4 und hier ab Vers 8 weiterzulesen. Es ist ein Stück aus der Bibel, das eigentlich nicht die große Euphorie hervorruft. Es ist ein bisschen kompliziert, was hier dargestellt wird. Aber wir werden auch gemeinsam sehen, dass ein sehr interessantes Thema drin behandelt wird. 2. Könige, Kapitel 4, ab Vers 8 weiter. Und es geschah eines Tages, dass Elisa nach Schunem ging. Dort wohnte eine vornehme Frau und die nötigte ihn, bei ihr zu essen. So oft er nun vorbeikam, kehrt er dort ein, um zu essen. Und so wie wohl wahrscheinlich ihr bei mir schon gewohnt habt, wir müssen analysieren, mit wem wir zu tun haben. Weil wir haben hier einige Personen, die in den Text vorkommen. Wir werden exegetisch weitergehen und jeden Text lesen und analysieren ein klein bisschen und schauen, was eigentlich Gott damit meint und ob auch für uns heute im Jahre 2013, November 26, noch etwas zu sagen hat. Und wir haben in erster Reihe zu tun mit Elisa. Was bedeutet Elisa? Elisa übersetzt man mit Gott ist heil. Und wir müssen schon analysieren, bei Juden waren die Namengebung sehr wichtig. Und wir werden auch in dieser Predigt schauen, dass Elisa nicht umsonst so geheißen hat. Er war aus Abel-Mehola, das ist in Jordantal, dort im Südosten des Landes. Und dort in diesem Region war auch etwas vorher geschehen, nämlich ein Name ist uns mit Sicherheit bekannt, Gideon. Dort verfolgte Gideon die Madianiter. Und vielleicht historisch möchte ich auch ein paar Worte dazu sagen. Elisa lebte in Israel während der Könige Joram, Jehu, Joachas und Joasch. Die regierten in der Zeit, als Elisa als Prophet dort war. Wir haben noch einen Begriff, das ganz, ganz interessant ist. Shunem. In Hebräisch hat das auch eine Bedeutung und es ist nicht das Schönste, was dieses Wort weggibt. Nämlich Shunem ist ein Ort, den in jede Ortschaft gibt. Ich bin viel verreist in vielen Ländern, aber ich habe kaum eine Ortschaft gefunden, nur wenn es zu klein war, aber die meisten Ortschaften besitzen das. Wisst ihr was?
Kirche.
Nee, es sind viele Ortschaften auch in Deutschland, die keine Kirche haben.
Friedhof.
Shunem bedeutet Friedhof. Wie gesagt, es ist nicht gerade das Schönste. Und das ist in der Region von Ischachar und in die Nähe von dem Berg Gilboa. Sagt euch der Berg Gilboa was? Was passierte dort? Interessant ist auch geschichtlich gesehen, dass diese Ortschaft erwähnt ist schon auf der Zeit von Thutmose der Dritte. Ihr wisst, dass die Ägypter immer wieder das Land erobert haben und die haben auch ein klein bisschen mitgestaltet, diese Region, wo Israel war. Und die älteste Erwähnung der Ortschaft ist aus der Zeit von Moses der Dritte. In dem Passage weiter runter kommt auch ein Diener von Elisa, zum Vorschein. Und der heißt Gehasi. Was bedeutet Gehasi? Wir werden sehen, dass sein Name gerade in diese Passage aus der Bibel ganz, ganz zur Geltung kommt. Sein Name bedeutet in Deutsch der geringere, geringer Macht. Mal schauen. Wir haben auch eine Shunamitin, die bekommt keinen Namen, mindestens in dieser Beschreibung. Und da könnte man sagen, sie ist eine Bewohnerin der Reich der Toten. Sie lebt, wir finden den Begriff noch in der Bibel, in einer besonderen Region. Und darüber könnten wir vielleicht auch ein Stück abschneiden. Wo kommt der Begriff, es geht dir den Ruf, dass du lebst, aber du bist tot? Nee, ein bisschen früher.
Sardes.
5. Gemeinde. Wisst ihr, welche das in die Geschichte Sardes ist? Die Reformation. Und wenn wir schauen, was Luther gemacht hat, es hat sich die Sache so durchgeschlagen, dass mehr politisiert als wirklich geistlich gewesen ist. Und ich habe jetzt vor kurzem, nicht einmal 2-3 Wochen, gelesen, dass das ungläubigste Gebiet der Welt, wisst ihr, wo das ist? Sachsen-Anhalt. Gerade die Region. Als ich meine Lizenz geschrieben habe, mein Thema war über die Beerdigung. Wie man erkennt aus der Beerdigung, was der geglaubt hat. Erstmal, als ich dieses Thema gewählt habe, habe ich gedacht, Mensch, da warst du doof. Was ist das? Du bist so ein lebendiger Mensch und du willst Liebe, Freude weiterbringen und du wählst so ein Thema. Aber war sehr interessant. Und ich habe festgestellt, zum Beispiel Einäscherung ist auch ein Begriff, der uns ein bisschen über den Glauben der Verstorbenen sagt. Ja? Wisst ihr, wo die Einäscherung in der Welt, in der christlichen Welt am stärksten ist? Gotha, 99,3%. Das heißt, so gut wie gar nicht mehr normale Beerdigungen dort. Aus welchen Gründen auch immer. Ich will jetzt nicht großartig in dieser Hinsicht weiter analysieren. Aber lesen wir weiter. Sie nötigte ihn. Aha. Sie war insistent. Die war im Reich der Toten, aber sie wollte ein klein bisschen was machen. Und sie erkennt, dass dieser Mann, Elisa, ein Mann Gottes ist. Im Grunde genommen, wenn wir auch das, was wir bei der Lektion studieren, reinbringen, stellen wir fest, das Ziel Gottes ist immer wieder, dass die Menschen erkennen können, mit wem sie zu tun haben. Dass die Bibel nicht so irgendein Buch ist, sondern das Buch. Und dass dort in dieses Buch nicht von irgendjemand erzählt wird, das interessant sein könnte, das vielleicht so junge Herzen zum Schwingen bringt wie D'Artagnan oder andere große Helden der Literatur, sondern hier ist jemand, der wirklich, wirklich unromanziert, unverschönert, sondern als nackte Wahrheit etwas der Menschheit bringt und das heißt Leben. Sie ist gastfreundlich. Und wir merken, Gastfreundlichkeit ist eine Charakteristik, die die Menschen Gottes brauchen. Wir lesen sogar in der Bibel, dass manche Leute, wurde auch bei der Lektion erwähnt, manche Leute Engel beherbergt haben, weil einfach sie gastfreundlich waren. Gut, über Gastfreundlichkeit hier im Westen ist ein bisschen komplizierter. Wir leben in einer anderen Art Gesellschaft, wo genug Hotels gibt und Restaurants, so dass die Gastfreundlichkeit nicht mehr so hoch geschrieben worden ist. Aber ich komme aus Osteuropa und für uns ist das sehr wichtig. Und ich war mit Wolfi Dorn, damals war er 19, habe ich ihn mit nach Rumänien zu einer Evangelisation genommen. Und auf dem Weg zurück, ich hatte immer eilig, er musste Montag früh unbedingt zurück in Deutschland sein. Und wir haben Sabbatabend die Evangelisation abgeschlossen und wir waren auf dem Weg. No, und die Wege sind nicht so, jetzt sind besser geworden, aber damals waren nicht so gut beschildert und so weiter und so fort. Und ich komme in eine Kurve und ich kapiere, Mensch, meine Kiste wird die Kurve nicht mehr nehmen. Was mache ich jetzt? Dann habe ich gesehen, so einen kleinen Weg aus der Kurve. Aber auf dem Weg, der so führte, kam auch so ein Haufen Müll. Und ich durch diesen Müll durch. Und ja gut, es ist uns nichts passiert, aber der Motor hat zu leiden gehabt. Öl, Wasser fließt runter. Was mache ich jetzt? Habe ich irgendwie gedreht und das war bergauf und die Ortschaft war unten im Tal. Habe ich die Kiste laufen lassen unten im Tal. Damals gab es kein Handy. Und haben wir versucht, ein Telefon zu finden. Dann fanden wir zu einer Familie, eine arme Familie, ein Telefon. Haben wir angerufen zu meinem Freund, 300 Kilometer weiter, bring mir einen Wagen, dass wir nach Deutschland fahren können. Gut, das geschah, aber es dauerte ein paar Stunden, bis die kam. Und die Familie sagte, kommen Sie rein. Ja, da kamen wir rein. Es war wohl wahrscheinlich nicht größer als diesen Raum hier. Zwei Räume und eine kleine Küche. Arme Leute, 10, 12 Hühner in der Stall, das war alles. Und der Mann kommt zu uns und sagt, ja, soll ich schnell einen Hund schlachten, dass sie etwas zum Essen bekommen? Für mich war keine Überraschung, ich bin von dort und ich weiß, wie bei uns normal ist. Aber Wolf wusste nicht mehr, ja, was ich habe ihm immer übersetzt. Was die Leute sagen, ja, warum? Dann habe ich gesagt, ich bin Vegetarier, er auch auf dem Weg, Vegetarier zu werden, müssen sie sich nicht Probleme machen. Aber das ist oft eine ganz wichtige Sache. Und ich habe festgestellt, dass den Deutschen auch gefällt, wenn jemand gastfreundlich ist. Und das ist eine gute Sache. Und ich kann euch nur Mut machen, ich habe immer ein volles Haus. Aber Gott sei Dank. Es ist immer schön und gut, wenn wir viele Gäste haben. Aber jetzt kommen wir zurück zu der Frau. Die war auch gastfreundlich und sie ging so weit, dass sie, lesen wir weiter, und sie sprach zu ihrem Mann, siehe, doch ich erkenne, dass dies ein heiliger Mann Gottes ist, der immer bei uns vorbeikommt. Es ist ganz wichtig zu erkennen, zu sehen, mit wem habe ich zu tun. Als ich jung war, habe ich manche Sachen nicht erkannt. Ich habe eine sehr turbulente Kindheit gehabt. Und ich musste erst mal einen Beruf und dann Abendschule machen und später studieren. Es war eine kompliziertere Sache. Und in dieser Zeit, ich bin, seit ich 16 war, allein. Und musste ich mein Brötchen verdienen irgendwie durch einfache Arbeit. Ich war in der Schule. Es war nicht so ganz einfach. Aber in dieser Zeit habe ich auch Freunde gewonnen. Und nicht die Besten. Nicht die Besten. Und mit 17, so ungefähr, habe ich die Polizei kennengelernt. Es war nicht gerade das schönste Erfahrung für mich. Und interessant, damals hatte ich mit dem Glauben gar nichts zu tun. Und ich war nicht von der Art. Aber ich habe festgestellt in der Nacht, ich war in Bukarest damals, habe ich gesagt, du musst aus Bukarest weggehen. Und Gott hat mir auch damals den Wunsch, auf Knopfdruck sozusagen, auch erfüllt. Man kommt später, habe ich viele Dummheiten in meinem Leben gemacht. Aber die führten zu dem richtigen Punkt, wo ich den Gott kennengelernt habe. Habe ich alles aufgegeben, einen guten Job, einen guten Verdienst, um irgendwo in die Fremde zu gehen, mehr zu verdienen. Habe ich nicht mehr verdient. Ich habe alles verloren. Weil ich wieder einen Freund gewonnen habe, der eigentlich ein Gauner war. Mit seiner Mutter bin ich zu der Polizei gegangen, ihm zu deklarieren, dort zu deklarieren, dass er mir alles ausgeraubt hat. Die arme Frau hat mir so viel Geld gegeben, dass ich mit dem Zug noch 100 Kilometer fahren konnte. Und das waren die Kontakte. Wir wollen Freundschaften haben und oft haben wir die falschen Freunde ausgewählt. Aber diese Frau erkennt, wo das Richtige ist. Und das ist wichtig im Leben. Oft viele Menschen laufen hinter Chimären und meinen, ja, da jetzt kommt der große Geschäft. Und die tapfen immer daneben. Warum? Weil sie nicht erkannt haben, was da wirklich wichtig ist. Was kommt weiter? Da lesen wir, lass uns doch ein kleines gemauertes Obergemach einrichten und für ihn ein Bett sowie Tisch, Stuhl und Leuchter hineinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt. Interessant wäre, dieser Text wäre eine Predigt für sich. Ja? Warum? Tisch, Leuchter und Stuhl. Die sind nicht von ungefähr da. Die haben ihre Rolle. Und ich kann euch nur Mut machen. Was ihr aus der Bibel nicht verstanden habt, liest 10-mal, liest 20-mal oder 100-mal hintereinander, bis man versteht. Manchmal, ich habe probiert, ich kann euch sagen aus eigener Erfahrung, ich habe es probiert und es funktioniert. Vielleicht kommt nach 30, 40-mal auch der Gedanke, Mensch, du bist verrückt. Dir reicht der Kopf nicht, um die Sache zu kapieren. Musst du einmal kapieren, dass du nur so viel kapieren kannst. Aber nein, man muss, bei dem Kapitel muss man halsstarrig sein und weitergehen, weil Gott erbarmt sich und gibt dir die Lösung. Es ist vielleicht ein klein bisschen zum Schmunzeln, aber es ist eine ganz wichtige Sache, weil oft stellen wir fest, wir öffnen die Bibel und wir wissen nicht, worum es geht. Obwohl wir vielleicht zigmal die Bibel gelesen haben. Und die Frage stellt sich, warum? Es ist auch die andere Sache. Ich habe vor ein paar Monaten Predigten von mir gehört, Daniel-Seminar, die ich in Anfang 90er gehalten habe. Und muss ich euch sagen, es war für mich interessant. Es waren viele Sachen neu. Ich habe sie inzwischen vergessen, obwohl ich selber die Vorträge gehalten habe. Es ist auch so, wir können nicht alles beibehalten, auch wenn wir fleißig studieren. Aber etwas bleibt und das ist ganz wichtig. Wir haben erkannt, da stellt sich die Frage, habe ich wirklich erkannt? Und wie viel habe ich erkannt? Ellen White schreibt immer wieder und sie akzentuiert diese Sache, wir müssen immer offen sein, zu erkennen das Neue. Was bedeutet das? Und wir sehen auch in unserer Gemeinde, oft kommen Leute und sagen, ja, wir müssen was Neues. Jetzt stellt sich die Frage, ja, was ist mit dieser Neue? Diese Liederbücher sind nicht mehr gut, die sind, naja, ich würde diese Liederbücher nicht weggeben. Wisst ihr warum? Es ist eine Herzangelegenheit. Der die Sachen verfasst hat, kommt aus der gleichen Ortschaft wie wir, aus Großlassen in Siebenbürg. Aber das ist nur so eine Nebensache, ne? Ich war auch auf ihn traurig und ich habe ihm auch gesagt, ja Mensch, warum hast du die Lieder rausgenommen? Weil wer die Zionslieder noch kennt, weiß, dass dort noch einige ganz schöne Stücke dabei waren. Aber jetzt kriegen wir was Neues, ich weiß es nicht. Bitte.
Den Horstgehang kenne ich auch persönlich.
Oh, das freut mich. leider ist er vor ein paar Jahren verstorben. Ja. Und es gibt noch ein Leider, aber den spreche ich hier nicht aus. Ja, wir haben erkannt, und wie viel haben wir erkannt von der ganzen Sache? Und es ist interessant, wir haben bei der Lektion gesprochen und wir haben gesehen, aha, es gibt einen Anwalt, es gibt einen Staatsanwalt und es gibt einen Richter. Und wer in die Gruppe war, haben wir festgestellt, dass eigentlich die Rolle spielt, wenn wir in den Tempel schauen, wer spielt die drei Rollen? Jesus Christus. Er ist in dem ersten Raum, ist er der Staatsanwaltschaft. Man kommt da, man erkennt auch etwas. Nämlich, ich bin ein Sünder. Das muss man erkennen. Aber er ist derjenige, der uns noch ein klein bisschen, ist ein besonderer Staatsanwalt, ne? Der zeigt uns, Mensch, wenn du in den nächsten Raum gehst, Dort bin ich der Anwalt, nicht mehr der Staatsanwalt. Dann kann ich dir, und wir kommen in den nächsten Raum und stellen wir fest, auf der linken Seite haben wir den siebenärmigen Leuchter, auf der Südseite, da haben wir den König auf dem Süden, das war ein Symbol für Ägypten. Ja, was war Ägypten? Unglaube.
Atheismus.
Aha, da brauchen wir, Atheismus zu bekämpfen, brauchen wir die Lichter Gottes. Was bedeutet der siebenärmige Leuchter?
Ich bin das Licht
der Welt. Aha, das und was Offenbarung Kapitel 1? Die sieben Gemeinde Gottes. Wir haben eine ähnliche Teilung in dem Alten Testament und eine ähnliche Teilung in dem Neuen Testament. Und dann haben wir in der Mitte haben wir ein Räucheraltar, weil wenn der Ungläubige kam, der hat sich auseinandergesetzt mit der Wahrheit bei dem ersten Altar in dem Hof. Dort dürften alle kommen. Ja? Und dort hat er sich auseinandergesetzt mit der Wahrheit und hat feststellen können, ja, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, Jesus Christus ist der Retter der Welt, Jesus Christus ist. Oder kann sagen, Jesus Christus ist ein Märchen. Ob er wirklich existiert hat oder nicht, bin ich mir nicht so ganz sicher. Und auch wenn er existiert hat, wenn er so erbärmlich abgeschlossen hat, ist für mich unwichtig. Und kann weggehen. Das war die Möglichkeit. Aber für den, der Jesus Christus erkannt hat, dürfte er noch zwei Schritte machen und da kam ein Weißschüssel mit Wasser, Symbol für Taufe. Merkt ihr, im Alten Testament Symbol für Taufe. Und wenn er getauft war, dürfte in den nächsten Raum, und da haben wir gesehen, auf der linken Seite war diesem Leuchter, in der Mitte war dem Räucheraltar. Was bedeutet Räucheraltar?
Gebete
der Heiligen. Räucheraltar, dann darf ich, wenn ich wirklich ein Sohn Gottes geworden bin, muss ich mit meinem Vater ins Gespräch kommen. Ich kann es nicht nur so durch die Gegend laufen und mit ihm ab und zu einmal in der Woche sprechen, sondern ich bin eingeladen, ich habe das Vorrecht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und dann auf die rechte Seite, was haben wir auf der Nordseite?
Schaubrotentisch.
Haben wir gesehen, Schaubrot am Tisch, was symbolisiert, es waren nicht nur die Brote drauf, es war noch etwas dabei. Es waren 12 Brote und 12 Gläser mit Wein. Was symbolisiert Brot und Wein? Aha, ist uns nicht unbekannt, oder? Schon im Alten Testament, Gott hat vorgesehen, dass diese Symbole da sind. Und auf welche Seite steht das? Auf der rechten Seite, auf der Nordseite. Wer versammelt sich auf der Nordseite mit seinen Leuten? Wir lesen Hiob Kapitel 1, wir lesen 28. Kapitel in Ezekiel. Ich habe verstanden, ihr wird Ezekiel studiert. Wer versammelt sich auf der Nordseite?
Die Söhne Gottes.
Aber welche? Die gefallenen Söhne Gottes. Die gefallenen Söhne Gottes. Es ist nicht von ungefähr, wenn die okkulte Messen immer um Mitternacht stattfinden soll. Kein Fenster oder kein Licht. Alles ist verbunden mit dieser Lehre. Weil der Satan kommt mit dieser Lehre. Und, ja, erlaubt mir kurz zu zitieren, was Psalm 23, Vers 5 sagt. In Angesicht meiner Feinde, was kommt weiter? Ja, das kommt danach. Aber in Angesicht meiner Feinde kommt ein Tisch. Und auf diesem Tisch, welcher ist? Ist nicht ein irgendeinen Tisch, sondern ist dieser Tisch mit Schaubrote, weil das war ein Symbol für Opfer Jesu Christi. Und wenn ich mich so klug halte und ich denke, ja, ich kenne jetzt die Bibel, ich bin so ein guter Theologe, habe ich kein Problem, Satan kann mir nicht mehr anhaben. Ist das möglich? Naja, Stolz kommt. Genau, wir müssen demütig bleiben und wissen, wir bestehen nur, wenn auf der Nordseite der König vom Norden, wir haben König vom Süden, haben wir Unglaube, König vom Norden, was ist das König vom Norden? Wo der Satan animiert, was ist das? Synkretismus. Ist für jeden ein Begriff, dieses Wort? Es kommt aus Latein. Synkretismus ist Mischung. In Babylon waren alle Glauben okay. 934 Tempel, über 300 Götter. Alles war da für Anbetung, viel Glaube, viel Pam-Pam. Heutzutage haben wir auch. Nach Bedarf. Jetzt bekamen wir einen Papst, der Bescheidenheit aufweist. Ne? Vielleicht habt ihr gestern ein paar Bilder gesehen, die jetzt zum Vorschein kamen. Ein Treffen mit einem bestimmten Bischof aus Deutschland, der nicht gerade aus dem Hohwele steht. Aber siehe da, die Bilder wollten von der Papst dann nicht bekannt gegeben werden, weil sie sehr fröhlich aussahen. Und eigentlich war angeblich der Bischof von Limburg gerufen worden, mit ihm einen Hund zu rupfen, oder? Die haben gar nichts gerumpft. Naja, ist alles ein Show. Und der Show ist sehr schön. Jetzt habt ihr, apropos Show, wir sehen in Deutschland und Frankreich haben jetzt eine Koalition ins Leben gerufen. Wir müssen gegen Ausspähungen und alles Spionageaktionen USA ein bisschen dagegen spielen. Habt ihr gelesen in Haggai Kapitel 2, Vers 21, dort steht geschrieben, der Thron der Königreiche. Ich glaube, habe ich hier auch erwähnt. Es gibt nur einen Thron. Und Ellen White erklärt, dass der Thron irgendwo in Washington DC steht momentan. So, dass den Obama und eigentlich diejenigen, die über Obama stehen, überhaupt nicht jucken, ob Madame Merkel oder jemand anderen sich aufregt wegen Spionageaffäre. Naja, wisst ihr, ich habe 32 Jahre im Sozialismus gelebt und die haben sich immer wieder gelobt, dass sie alles wissen. Die haben kaum was gewusst. Ich war bei der Securitate ein paar Mal und ich habe festgestellt, Mensch, die tapfen im Dunkeln. Und ich kam in Deutschland. Ich war bei der Securitate oder Art von Securitate in drei Ländern. Ich war in meinem Land in Rumänien wegen meinem Glauben. Ich war in Jugoslawien, weil ich über die Grenze illegal gelaufen bin. Und ich war in Deutschland. Soll ich euch sagen, wo es am schlimmsten war? In Deutschland. Ich war kaum in Deutschland angekommen, die wussten alles über mich. Die wussten alles über mich. Und wir haben regelrecht gestritten. Weil der Offizier war aus Rumänien. Und das Zwiegespräch war deutsch-rumänisch. Ich konnte Deutsch, aber nicht so viel, dass ich mich richtig ausdrücken kann. Und selbstverständlich, er konnte Rumänisch, weil er von dort stammte. Und er hat Deutsch und ich Rumänisch. Und wir haben regelrecht gestritten, bis ich gesagt habe, weil sie wollten unbedingt etwas von mir wissen. Und ich habe gesagt, ich bin kein politischer Asylbewerber. Meine Frau ist eine Deutsche und ich komme, so wie sie 29 Jahre in meinem Land gelebt hat, so möchte ich den Rest meines Lebens im Land meiner Frau leben. Naja, es war auch eine interessante Erfahrung. Sollt ihr nicht glauben, dass die Leute nicht wissen. Stellt euch nur die Frage, ja, warum, wenn man sich irgendwo anstellen lassen möchte, gefragt wird, ja, was für eine Religion haben Sie? Was hat das beizutragen? Muss ein Moslem unbedingt faul sein? Und auf diesem Kriterium kann ich mir die Besten holen? Es ist ganz etwas anderes dahinter. Aber lassen wir das. Es ist das, was wir erkennen müssen. Kommen wir im Vers 11. Es geschah nun eines Tages, dass er dorthin kam und er kehrte in das Obergemach ein und legte sich darin hin. Und er sprach zu seinem Burschen Gehasi, von dem haben wir gesprochen, rufe diese Shunamitin. Da rief er sie und sie trat vor ihm hin. Und er sprach zu ihm, sage ihr doch, siehe, du hast unseres wegen so viel Sorge gehabt. Was kann ich für dich tun? Hast du etwas, weswegen ich mit dem König oder mit dem Herrführer für dich reden sollte? Sie sprach, ich wohne inmitten unter meinem Volk. Naja, analysieren wir ein klein bisschen, was wir hier gelesen haben. Der merkt, es ist etwas außergewöhnlich, dass hier im Reich der Toten, in einer Region, wo, und hier habe ich vergessen etwas, muss ich mich entschuldigen, habe ich euch Gilboa erwähnt und kam die Antwort nicht, was Gilboa bedeutet. Das ist eine ganz düstere Region in Israel. Dort ist gestorben nicht nur Saul, ja, auch Jonathan. Und es ist ein sehr düstere Gebiet. Und für die war dieses Gebiet ein Platz, wo es kein Segen war. Es war nicht gerade der Platz, wo jeder Israelit wohnen wollte. Und wir merken aus dieser Geschichte, dass die Symbolistik sich weiterträgt. Und diese Frau lebt hier, weil sie hier geboren ist. Sie ist eine Wohlhabende, aber sie ist auch im Reich der Toten. Das heißt, von der Geistlichkeit ist nichts vorzusehen. Und jetzt, was kann ich für dich tun? Wir merken, Elisa ist einer, der gute Beziehungen hat. Zum König, zum Chef der Armee. Das war nicht immer so. Es war nicht immer so. Wenn ich an Jeremia denke, der Arme hatte so ein Los gezogen. Das war für ihn nicht gerade gut. Aber Elisa hat diese Möglichkeiten und siehe da, die menschlichen Beziehungen spielen sich aus. Aber die Frau sagt, das möchte ich noch einmal lesen, ich wohne ja mitten unter meinem Volk. Das ist eine Übersetzung, aber wir können auch ein bisschen anders schauen. Ich lebe friedlich unter den Bürgern Israel, so dass ich keine Fürsprache benötige. Aha. Was für ein Bild ist das? Es klingt nicht so ein klein bisschen wie Laodicea. Ich habe alles, ich habe genug. Eigentlich fehlt mir nichts. Es ist alles Paletti. Alles funktioniert super. Es ist keine Frage für mich. Ist das nicht ein Risiko? Wenn wir so ganz, ganz zufrieden sind, ja, Gott sei Dank, ich kenne Gott. Bitte.
Hier heißt es, ich wohne sicher.
Ja, ja, sind kleine, man muss auch so sehen, wer oft übersetzt, und wir übersetzen in unserer Gemeinde jede Predigt. Freitagabend, Sabbat, Vormittag, Sabbat, Nachmittag, ist immer übersetzt. Und wer übersetzt, stellt man immer wieder fest, Mensch, du kannst nicht genauso übersetzen wie der andere. Ja, man sagt zum Beispiel in Deutsch, du bringst mich auf der Palme. Wenn ich das in Rumänisch übersetze, dann sagt der Mensch, was willst du damit sagen? Ja? Oder sagen die Franzosen, comme le maître le valet. Comme le maître le valet bedeutet in Deutsch, so wie der Herr ist, so ist sein Diener auch. Ja? Ja. Wir sagen Rumänisch, cum e turcu și pistolul. Wie der Türke ist, so ist sein Gewehr. Weil die Türken bei uns mit dem Gewehr herumgelaufen sind. Und aber hat die gleiche Bedeutung als Redewendung. Ne? Und du kannst es nicht so direkt übersetzen. Und da haben wir auch Probleme mit der Übersetzung. Auch Luther und auch andere sind, es ist eine Sprache, die wir nicht, kaum mehr Leute haben, die fließend sprechen.
Vielleicht kann man auch sagen, wie man heute in unseren Kreisen ja auch denkt, Friede, Friede, keine Gefahr.
Aha.
Das ist nämlich für die Gemeinde.
Das, apropos Gemeinde. Wir reden über Laodicea und denken wir, ist die Rede nur über uns. Ich bin einer, der oft, fast jeden Sonntag habe ich auch eine Predigt anderswo bei Baptisten oder Brüdergemeinde. Und da stelle ich fest, die konfrontieren sich geistlich mit dem gleichen Problem, die wir haben. Es ist nicht etwas anderes. Genau das Gleiche. Und ich war der Meinung mit La Rondelle, und vielleicht eine oder andere habt ihr erlebt in Hindenbacher vor Jahren, habe ich damals das Vorrecht, mit ihm ein bisschen zu sprechen und zu sehen, er hat eigentlich meine theologischen Gedanken schon bestätigt. Weil ich denke nicht, dass wir nur ganz klare geschichtliche Perioden haben, sondern diese Perioden leben auch parallel. Das heißt, es sind bestimmte Charaktere, die sich ausleben, und wir leben momentan in diese Charaktere. Ja, aber wir machen zu viele Ecken bei dieser Predigt, müssen wir weiter, weil bei euch, man darf über alles sprechen, aber nicht über 45 Minuten, nicht? Doch? Okay, kommen wir weiter. Und wir stellen fest, diese Frau ist zufrieden. Sie hat alles, was sie braucht. Sie fühlt nicht unbedingt notwendig, aber sie hat etwas erkannt. Der Mann ist etwas Besonderes, ist der Mann Gottes. Und weil er ein Mann Gottes ist, möchte ich was machen. Und die haben diesem sogenannten Obergemach. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen weiter und schauen wir, was steht da. Er sprach, was könnte man für sie tun? Und merkt ihr gleich, die Antwort gibt nicht die Frau, sondern Gehasi. Gehasi sprach, ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Puh, was für ein Traum. Das ist wie in Deutschland. Viele Menschen wollen als jung keine Kinder haben und später klappt es nicht mehr. Ich weiß nicht, wie bei dieser Schunamitin war, aber jedenfalls, sie ist nicht mehr die Jüngste, ihr Mann sowieso nicht, weil damals war die, wir können in die Geschichte immer so schauen, und die Eheschließungen damals waren nicht so wie heute. Beim Römer zum Beispiel, die haben Armeedienst gehabt von 20 bis 50 Jahren. Dann mit 50 haben sie geheiratet, aber nicht eine 45-Jährige. Ja, meistens war 20, 25, 30 Jahre Unterschied zwischen Mann und Frau. Und so könnt ihr euch vorstellen, dass das Familienleben nicht gerade das Beste war. Das ist das Normalste der Welt. Und aus dieser Kombination, der Satan hat auch gewusst. Vielleicht habt ihr gelesen, was in dem Mittelalter mit dem Syphilis passiert ist, auch in Deutschland. Die haben einfach Bäder zugemacht, weil alle gingen dort, aber nicht mit ihrem Partner. Und es war eine Katastrophe. Das nur so nebenbei erwähnt. Hier wird vom Gehasi, von der geringeren Magd, gesagt, die hat keinen Sohn. Und was macht Elisa? Lesen wir gleich. Da sagt er, rufe sie. Und als er sie rief, trat sie unter die Tür. Und er sprach, er fragt nicht einmal, willst du oder willst du nicht. Um dieselbe Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn ans Herz drücken. Oder, da kann man auch ein bisschen anders übersetzen, um die bestimmte Zeit, um die Zeit der Wiederbelebung. Interessant, der Gedanke. Wiederbelebung. Man merkt, man braucht einen Sohn, um wiederbelebt zu werden. Wer hört, soll hören. Wir brauchen auch einen Sohn Gottes, um wiederbelebt zu werden. Wir müssen den Platz im Bethlehem, Haus des Brotes, entdecken. Wir müssen schauen, aha, da ist der Sohn. Da ist das kleine Kind, das eigentlich zum Retter der Welt aufsteigen soll. Und wenn wir die Geschichte nicht verstehen, dann ist das problematisch für uns. Und wir merken hier, der gibt dir eine Chance. Einen Sohn. Was macht sie damit? Wir lesen weiter. Sie sprach, ach nein, mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Aha. Wie ernst nimmt sie das Wort? Wir merken, ist das gleiche wie beim Sarah. Sie sagt, ich habe nicht gelacht. Ja, ich habe nicht gelacht. Wieso hast du nicht gelacht? Der Engel sagt klar und deutlich, du hast gelacht. Und oft sagen wir auch, naja, ich hab's nicht so gemeint. Und oft hören wir Erklärungen, jemand sagt etwas, das, was gesagt worden ist, so deutlich und klar. Und dann kommt die Erklärung dazu. Ich gebe euch ein Beispiel ohne Namen. Ich habe einen Buchautor in Deutschland kennengelernt. Ich war Anfang 90er Jahren, war ich in Hohe Marter, hatte mit ihm Dienst. Er war bei uns zur Predigt, waren wir vorne beide. Jeder hat seinen Job gemacht. Und zum Schluss nehme ich ihn auf der Seite und sage ich, Bruder, schau mal da, du hörst bei meiner Sprache, dass ich nicht von hier ist, ich kann nicht so gut Deutsch. Und ich habe dein Buch gelesen und ich habe nicht so ganz verstanden. In seinem Buch schreibt er und sagt, wir sollen nicht so oft und so direkt über Wiederkunft Christi Zeit bezogen, weil wir enttäuschen die Leute auf diese Art und Weise. Da muss ich sagen, ich war sehr enttäuscht, als ich das gelesen habe. Aber ich habe mit ihm eine ganze Stunde, muss ich sagen, der Mann ist sehr klug. Vielleicht eine oder andere, oder einige von euch mindestens kennen ihn. Der Mann ist sehr klug, sehr intelligent, hat auch einen Doktortitel, gut zu merken. Und wir haben so eine knapp eine Stunde gesprochen gemeinsam. Und nach einer Stunde wusste er ganz genau, was für ein Individuum Cornel Dengel ist. Ne? Und da klopft er mir auf die Schulter und sagt, Bruder Dengel, genau das wollte ich sagen, dass die Leute auf der Wiederkunft Christi sich vorbereiten sollen. Naja, es war mir ein bisschen schleierhaft, wie er das gemeint hat, aber jedenfalls, wir kriegen immer wieder solche Leute, die eigentlich nicht mehr glauben, was gesagt worden ist durch den Mann Gottes. Und da stellen wir fest, die Frau ist keine Ausnahme. Und wir merken oft, geben sich die Leute, weil wir haben gesehen, sie war ein bisschen gläubiger als die anderen. Sie hat erkannt, dass er ein Mann Gottes ist, hat etwas gemacht dort, dass der Mann Gottes drin kommen kann. Aber als, wie der Deutsche sagt, wenn um die Wurst die Rede war, da war nichts mehr dran. Als ich in die Gemeinde kam, meine Oma war ein bisschen gläubiger als Rest der Familie, weil Atheismus war bei uns ganz groß geschrieben. Und sie hat versucht, mit mir zu reden und mich zu überzeugen. Dann habe ich über die Wiederkunft Christi, über die Erlösung, über das neue Welt gesprochen. Und sie sagte, ja, keiner ist zurückgekommen von dort. Wir wissen nichts davon. Letztendlich merken wir, dass die Leute, wenn um die wirkliche Sache geht, nichts mehr drauf haben. Schauen wir weiter. Sie hat keinen Sohn, sie soll einen bekommen und sie glaubt das nicht. Was sollte der Sohn bedeuten für sie? Wiederbelebung. Und genau das hätte sie nötig gehabt. Aber sie glaubte nicht, dass das möglich ist. Und so sind viele Menschen, ich kann mir erinnern, in einer Nacht stand ich mit einem Mann und wir hatten sehr kurze Zeit zusammen zu verbringen. Und ich habe gedacht, in ein paar Minuten muss ich ihm was über die Erlösung sagen. Und ich habe versucht, ihm ein bisschen über Jesus zu sprechen. Und da sagt er, nein, ich will nichts hören davon. Ich hatte eine Frau, die ist gestorben. Ich hatte zwei Söhne, die sind beide gestorben. Was soll ich? Gott hat mir nur Schlechtes gegeben. Muss ich euch sagen, es ist nicht so einfach, mit so einer Person zu reden. Ja? Weil er einfach enttäuscht ist. Aus welchen Gründen auch immer. Und ehrlich gesagt, sind wir auch manchmal enttäuscht und sagen, vielleicht nicht so brutal, wie der Mann gesagt hat, aber wir sind enttäuscht, wir erwarten von Gott etwas anderes. Und wir meinen, oh, ich bin in die Gemeinde, ich mache meinen Dienst, vielleicht diene ich auch in eine oder andere Gemeinde, ich gebe Zehnten, ich mache das und jenes. Und warum passiert das oder jenes? Ja, solche Fragen stellen wir auch. Jetzt sollte die Frau einen Sohn bekommen. Mal schauen, was damit gemacht ist. Der Junge wächst. Bis eines Tages kommt der Junge nach Hause. Erstmal war er auf dem Feld mit seinem Vater. Und da können wir, wenn wir die Texte lesen, stellen wir fest, Mensch, der Vater ist nicht so der Vater. Er sagt, ja, geh schnell zu deiner Mutter. Geht zu der Mutter, die Mutter hält ihn ein bisschen auf den Armen und was passiert mit dem Junge? Der stirbt. Boah. Und die Frau ist außer sich. Ich brauche meinen Esel. Und sie geht weiter. Und wo? Glauben. Jetzt ist eigentlich die ganze Geschichte, was sie erlebt hat. Und jetzt die Worte, die sie damals gesagt hat, belüge deine Magd nicht. Die bekommen eine ganz andere Wertung. Aber merken wir, und es kommt mir jetzt eine kleine Geschichte in Sinn, über Niagara. Es war jemand dort, bei Niagara. Ich war zweimal, ich war immer so überwältigt von das, was dort zu sehen. Man hört, wenn du in der Nacht kommst und Ruhe ist, dann hörst du schon 100, 120 Kilometer schon entfernt, hörst du die Niagara. Und ich war nicht dabei, aber habe ich eine Geschichte über Niagara. Hat einmal ein Seil zwischen Kanada und USA gelegt und ist über den Seil drüber gegangen. Und alle haben geklatscht. Dann hat er eine Schubkarre genommen und drüben und zurück. Dann hat er einen großen Stein, so 50, 60 Kilo, in den Schubkarre gelegt und wieder. Alle sind hell begeistert. Und dann hält er inne und sagt, ja, Leute, denkt ihr, dass ich noch einmal machen kann? Ja, alle sind überzeugt, alle glauben. Dann bitte, wer kommt mit? Ich brauche einen Passagier. Was meint ihr, hat er einen bekommen? Keiner. Das widerspiegelt für mich genau die Situation. Was ist das? Könnte sein, es ist interessant, im Alten Testament, beim gläubigen Menschen, es ist etwas passiert, das so außergewöhnlich war und so weiter und so fort. Ja, ja, das ist klar. Aber wenn von mir die Rede ist, könnte auch klingen als Demut. Ich bin so klein, ich bin so unwichtig, bei mir müsste nicht so sein. Mein Lieblingstext in der Bibel liegt in Kapitel 3 aus Daniel. Weiß jemand, was dort geschrieben steht? Da sind die Jungs, die stehen vor einer Wahl. Und die geben eine fantastische Antwort. Die sagen, unser Herr kann. Aber auch wenn er es nicht tut, dann ist auch mein Herr. Das ist das Tollste, liebe Geschwister. Wenn man zu so einem Reifung des Glaubens kommt, dass man sagen kann, es spielt keine Rolle, was geschieht. Und Gott braucht solche Menschen. Wir sehen die Episode Hiob. War Hiob wert, sowas zu bekommen? Unter keinen Umständen. Aber Gott hat sich gelobt mit so einem wie Hiob. Und das ist fantastisch. Wisst ihr, mit wem sich noch lobt Gott? Habt ihr die Episode über Ahab gelesen? Und plötzlich lobt sich Gott mit Ahab. Hast du gesehen, wie er sich demütigt hat? Es ist fantastisch. Was für einen Gott wir haben, der sich freut über solche Menschen wie Ahab oder Manasse. Und gehen wir weiter. Die war, und da muss ich unbedingt lesen, so ging sie den und kam zu dem Mann Gottes. Wo war der Mann Gottes? Auf dem Karmel. Was war Karmel? Was ist Karmel? Es war ein Platz der Begegnung. Da kam ein Mann, es war gerade Vorgänger von Elisa, kam ein Mann und sagte, wenn Jahwe Gott ist, folgt dem Jahwe. Wenn Baal Gott ist, folgt dem Baal. Die waren Menschen und ich war, als ich in die Gemeinde kam, war ich ein klein bisschen enttäuscht. Hat zwei große Hefte angelegt und habe ich angefangen zu schreiben, meine Gedanken. Und habe ich gesagt, wir machen einen Pakt. In ein halbes Jahr, einer von uns muss auf die andere Seite kommen. Wenn du recht hast, komme ich auf deine Seite. Wenn ich recht habe, kommst du auf meine Seite. Und die Person, mit dem ich diese Wette eingegangen bin, ist nicht diese Wette eingegangen. War ich enttäuscht damals. Wieso? Wenn du sicher bist auf die Wahrheit Gottes, dann musst du keine Angst haben. Es ist überhaupt kein Thema. Du musst keine Angst haben. Gott wird irgendwie immer seine Wahrheit auf dem Tisch bringen. Vers 26. Nun laufe ihr doch entgegen und sprich zu ihr. Geht es dir gut? Was antwortet sie? Geht es deinem Mann gut? Geht es dem Kind gut? Und was antwortet die gute Frau? Jawohl, es geht uns gut. Ist das nicht typisch menschlich? Es ist so wie eine Floskel geworden. Wie geht es dir? Gut. Und innerlich, wenn man auch ansehen könnte, ist es dreckig. Es ist alles öde. Ist alles fertig. Aber wir antworten, gut. Wir haben auch die Samstag oder Sonntag, kommt drauf an, Gesicht. Und zeigen wir, wie glücklich sind wir. Wie gut uns geht. Ich kann mir an eine Episode erinnern, erzählte mir Bruder Hasel, Kurt Hasel. Er war im Flugzeug mit einer Dame und sie zeigte sich so voll von sich, so freudig, so. Und wie er den Bruder Hasel kennt, er ist immer sehr aufdringlich, was die Wahrheit betrifft. Und er hat versucht und versucht und versucht. Und der Flug war über den Ozean, dauerte so 9 Stunden und die hatten Zeit. Und so 2 Stunden bevor sie ankamen in Deutschland, fing die Frau zu weinen und sagte, ich bin eigentlich ein Adventistenkind und ich bin so traurig und mein Herz ist so leer. Ich habe Geld und ich kann mir alles erfüllen. Ich bin überall in dieser Welt gewesen, aber mein Herz ist leer. Liebe Geschwister, diese Antworten mit Jawohl, alles ist toll, alles ist super, ist Ballett, ist außergewöhnlich. Das sind die Floskeln, die die Menschen auf dem Tisch werfen, uns zu zeigen, wie gut denen geht. Aber das ist meistens eine Maske. Und die Menschen wollen leider mit dieser Maske rumlaufen. Und der Ruf Gottes ist, nimm die Maske weg. Zeig dein Gesicht. Meine Frau war angestellt als Exekutivsekretärin in einer Firma. Und sie hat immer die Korrespondenz von der Firma und der Familie immer selber aufgetan. Bis eines Tages, der Mann war plötzlich krebskrank, krank, todkrank und kam zum Auseinandersetzung. Meine Frau hat wie gewohnt die Briefe aufgetan und drin stand, sie hat immer sortiert die Briefe, was privat waren, was geschäftlich waren und so weiter und so fort. Und jetzt war die Frau des Mannes empört. Frau Dengel, wie haben Sie sich erlaubt, den Brief aufzutun? Sie hat gesagt, ja, seit vielen Jahren mache ich das. Und es war normal und gut. Und die waren auf dem ersten Moment sehr böse auf meine Frau, weil sie sich erlaubt hat, die Wahrheit zu lesen dort. Und dann meine Frau, wer sie kennt, sie ist sehr eindringlich. Dann ist zu der Frau gegangen und hat gesagt, Frau Stürzer, ich möchte jetzt mit Ihnen sprechen. Und haben sie gesprochen. Und meine Frau hat abgeschlossen und hat gesagt, mein Mann und ich, wir werden für Sie beten und fasten. Wir wissen nicht, was Gott für Pläne hat. Es hat sich alles positiv gedreht, aber oft sind die Menschen verschlossen hinter ihrer Maske. Sie wollen zeigen, es geht mir gut, obwohl alles fertig ist dahinter. Vers 28. Sie sprach, habe ich denn von meinem Herrn einen Sohn erbeten? Sagte ich nicht, du sollst mich nicht täuschen? Jetzt kommt der Vorwurf. Ja. Warum passiert so? Wer ist schuld? Gott selbstverständlich. Und was antwortet der Mann Gottes? Der stellte fest, eigentlich Gott hat mir das nicht offenbart. Normalerweise wusste er im Voraus, worum es geht. Aber diesmal, Gott hat ihm nur jetzt offenbart, was eigentlich die Sache ist. Und was passiert? Er sagte mir, Lisa, nimm meinen Stab und geh. Lauf weg. Du sollst nicht mit jemand auf dem Weg reden, begrüßen, geh weiter. Soll man hier nicht verstehen, dass man nicht guten Tag sagen darf. Aber beim Araber und beim Nahosten, es war so, ein Treffen auf der Straße dauerte mindestens 15, 20 Minuten. Es war ein ganzes Ritual. Und Elisa gibt die Anweisung klar, du machst sowas nicht, du gehst. Was macht Elisa? Wie war sein Name? Geringere Macht. Der konnte gar nichts. Und es ist wohl wahrscheinlich so typisch adventistisch. Ja, wir können nicht mehr. Ja, Wunder sind damals geschehen, aber jetzt nicht mehr. Wieso nicht? Ich habe es in meinem Leben ein paar Mal Wunder erlebt. Es war nie einmal, dass ich zur Evangelisation gefahren bin, dass kein Gefahr da war. Ich könnte euch zig Sachen erzählen, aber die Zeit erlaubt mir nicht. Jedes Mal hat Gott gesorgt, dass mein Leben bewahrt bleibt. Aber vielleicht trotzdem was aus der USA. 96 haben wir eine Evangelisation gehabt im Frühjahr in einer Stadt, wo 600 Adventisten sind. Und es lief sehr gut und ich sollte im Herbst wieder gehen. Und ich habe gesagt, nee, ich komme nicht, es macht keinen Sinn. In die gleiche Ortschaft, bei Evangelisation wiederholst du manche Sachen, es kommt nicht gut an. Aber die haben insistiert und ich habe ja gesagt. Am 6. August oder so um den Dreh, sind wir geflogen nach Chicago. Wir wollten einen 6 Wochen Urlaub in USA machen. Die Kinder waren 14 und 16 und es sollte der größte Urlaub unser Leben bis zu dem gegebenen Zeit. Gut, kurz gemacht. Wir haben am 24. August war ein Sabbat, haben wir in Rapid City einen schönen Sabbat gehabt. Das ist in die Nähe von Richmond, dort wo die Präsidenten gemeißelt sind. Und es war toll. Abends sind wir noch in den Reservat gegangen, sind wir bis spät in der Nacht geblieben und wir hatten kein Hotel gefunden. Und meine Frau sagt, ja, wir haben einen Bus, wir können eigentlich im Bus schlafen, es ist Platz genug für alle. Und wir haben in dem Bus geschlafen und ich habe schlecht geschlafen und nächsten Tag, am Sonntag, war ich müde. Und meine Frau hat sich immer wieder schuldig gefühlt. Ich habe es nicht gewollt. Ironie war, 5 Minuten später, als wir wegfuhren in der Früh, haben wir Hotel gefunden. Aber am Abend haben wir nicht gefunden. Und war ich müde, habe ich sie gelassen fahren, obwohl ich gewusst habe, der Bus fährt sich sehr schlecht. Es war irgendwie sehr, sehr unangenehm zu fahren mit diesem Wagen. Und ich habe mich hingelegt hinten, war meine Frau am Steuer, unsere Tochter rechts, unser Sohn in der Mitte und ich hinten. Den Elvis kennt ihr. Also, und plötzlich höre ich BUM! Dann habe ich gleich gewusst, worum es geht. Ein Radio ist explodiert. Und dann habe ich gleich den Kopf hochgezogen, zu sehen, ja, was macht meine Frau? Schafft sie oder schafft sie nicht? Und sie fuhr europäisch. Was bedeutet das? Deutlich schneller als Amerikaner fahren. Und als das Rad explodierte, sie hat hat 2 Autos abgeweicht, aber so wie der Autobahn war, es war kein Rand, gar nichts an der Rand, und es von der Autobahn ging so steil nach unten, so 40%. Und unsere Tochter schreit, Mami, wir gehen nach unten. Sie ist etwas auf die rechte Seite gekommen und sie hat sich so erschrocken, dass sie nichts mehr gemacht hat. Gott sei Dank. Weil wenn sie versucht hätte, dort oben noch umzudrehen, wären wir umgekippt. Wenn sie gebremst hätte, hätte das Gleiche passiert. Und wir sind irgendwie so schräg bis fast unten gegangen und dann sind wir noch 3-mal über den Kopf. Und wenn du über den Kopf kommst, dann weißt du nicht, wenn du oben bist oder unten. Es ist ganz durcheinander. Und als der Bus wollte noch weiter, konnte nicht mehr, fiel wieder auf der Räder. Und dann habe ich meine Wirbelsäule gebrochen. Und das Erste, wir waren alle bewusst, aber ich wusste nicht, dass alle bewusst sind. Habe ich gleich gefragt, ja, seid ihr alle am Leben? Und jeder hat was gemurmelt dort. Da war ich glücklich, ich Es war vielleicht mein glücklichster Moment des Lebens. Es klingt komisch, aber so war's. Gut, kurz die Geschichte zu machen. Der Arzt dort war ein Adventist. Wir haben später erfahren, wir haben auch komische Sachen gehabt. Vielleicht auch ein klein bisschen was davon. Meine Frau und unsere Tochter kamen ins Krankenhaus. Elvis und ich kamen wir in ein Hotel. Wir hatten eine amerikanische Versicherung, das war nicht gut. Und Donnerstag waren wir in einem Indianerladen. Und was ist toller für einen 16-jährigen Junge als ein Indianerladen? Und wir waren mit ihm dort und da gehen wir mit meiner Frau. Und da sprachen wir Deutsch unter uns. Und kommt der Besitzer und sagt, ja, sind Sie aus Deutschland? Und ich habe gedacht, Mensch, so doof kannst du sein. Hörst du das? Deutsch ist nicht gerade so eine unbekannte Sprache. Aber gut. Er macht eine Pause, eine Minute später kommt er wieder zu uns und sagt, sind Sie vielleicht aus Nürnberg? Dann habe ich gesagt, was für ein Heinzelmännchen ist das? Macht er wieder eine Pause und nach 2 Minuten kommt er wieder und sagt, heißen Sie vielleicht Dengel? Habe ich gedacht, Mensch, das ist wirklich komisch. Wie haben Sie gewusst? Es war ein kleiner Artikel in der Zeitung und dort stand auch über uns. Aber die eigentliche Erfahrung, obwohl das eine große Erfahrung war, am Donnerstag nach dem Unfall war ich dort, wo der Unfall war und habe ich die Spuren gesehen. Beim Unfall habe ich keine Angst gehabt. Als ich die Spuren gesehen habe, dann habe ich Gott noch einmal gedankt. Aber die eigentliche Erfahrung war anders. Wir haben einen anderen Wagen gemietet, noch ein bisschen so langsam gereist. Und am 10. September sind wir wieder nach Bukarest geflogen. In der Zeit habe ich angerufen, dort wo ich die Evangelisation halten sollte, habe ich gesagt, Leute, schau mal, was passiert ist. Ich kann nicht mehr kommen. Findet jemand anderen. Sie haben jemanden gefunden. Aber als wir nach Bukarest kamen auf dem Flughafen, waren 30 Geschwister aus der Gemeinde von dort. Was passierte? Am 24. habe ich gesagt, August war ein Sabbat, ein Tag vor dem Unfall. Und ein Bruder, ein unbedeutender Bruder, kam, bei uns fängt die Gemeinde immer mit Gebetsstunde an, kam bei den beiden Gebetsstunden und hat gesagt, Gott hat mir gezeigt, dass wir heute für Bruder Cornel beten sollten, dass ihm nichts passiert. Dann habe ich dort auf dem Flughafen gesagt, liebe Geschwister, wenn Gott für mich so sorgt, darf ich nicht Nein sagen. Ich bin dabei. Das war die, es kommt mir ein bisschen peinlich zu sagen, es war die beste Evangelisation, die ich je gehabt habe. Weil der Segen Gottes drauf war, besonders drauf. In dem Jahr haben wir mit Gottes Hilfe dort 126 Leute taufen dürfen. Das war toll. Und das war wunderbar. Aber jetzt komme ich, und das war nur so eine Unterstrichung, Gott gibt auch heute Möglichkeit der Wunder. Alle, wenn der Wagen gesehen haben, haben gesagt, ja, wie kommt noch Leben aus dem Wagen raus? Aber wir sind alle 4 am Leben und Gott sei Dank auch nicht mit großen Problemen geblieben. Kommen wir zum Schluss der Geschichte. Kommt auch Elisa. Und was macht Elisa? Geht auf. Oben, betet. Was passiert? Gar nichts. Legt sich drauf. Es muss Wärme entstehen, Geschwister. Es geht nicht nur so distant, so vornehm, so zivilisiert. Wir verstecken uns hinter unserer Zivilisation und sagen wir, naja, wir dürfen den Leuten nicht so nahe treten, vielleicht fühlen sie sich ein bisschen eingedrängt. Liebe Geschwister, wir müssen den Menschen nahe treten. Wir müssen denen, wenn sie erkennen, wo die Wahrheit liegt, dann sind sie dankbar. Und es ist mir egal, wenn jemand ein bisschen böse auf mich ist, weil er die Wahrheit nicht haben möchte. Ich kann es nicht im Voraus wissen. Ich muss so vornehmen wie möglich und darum haben wir den Heiligen Geist, der übt dann in unserem Gehirn, dass wir so formulieren, dass die Leute sich nicht aufgedrängt fühlen. Dass die erkennen, dass die Wahrheit auf dem Tisch liegt. Und was passiert? Er insistiert und insistiert, der Junge steht auf. Und liebe Geschwister, das ist das Tollste. Im Grunde genommen, die ganze Geschichte der Bibel führt in einem Punkt, nämlich Auferstehung. Und wenn wir den Paulus durchlesen, stellen wir fest, in 1. Korinther 15, dann schreibt er ganz Wichtiges. Leute, wenn die Auferstehung nicht wahr ist, dann ist die ganze Geschichte der Bibel, können wir dieses Buch wegwerfen. Wenn die Auferstehung nicht wahr ist, können wir es wegwerfen. Und ich möchte mit einer kleinen Geschichte abschließen, die mich persönlich sehr betroffen machte damals. Wir kamen frisch nach Deutschland. Und in unserer Gemeinde hatten wir dort einen kleinen Junge. Die Familie hatte eine Tochter und einen Junge. Der Junge war so 4, 4,5. Und als jemand den Junge gehört hatte, wie er spricht, hast du nicht gedacht, dass er ein kleines Kind ist. Er hat so mit einer Bassstimme gesprochen, immer so tief, so. Und er war so sympathisch, so süß. Und er war so gesprächig und da konntest du mit ihm reden und ein toller Junge. Und was passiert? Die Kinder kommen zusammen, er war der Jüngste, die gehen in eine Scheune zu rauchen. Ist leicht zu verstehen, was passiert. Die Scheune fing Feuer an, die Größeren laufen weg, der Kleine bleibt dort. Und er kann sich nicht mehr retten. Die Geschichte ist viel komplizierter. Hauptsache ist, jemand erzählte mir, Reinig ist der kleine Rainer, heißt auch sein Vater. Und der große Rainer, als er gesehen hat, dass sie nicht den Kind retten konnten, dass nur ein paar verkalkte Teile von ihm gefunden haben, hat ihn krass gebissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Mutter ist schlecht geworden. Und ich habe die beiden begleitet in ihrem Leben. Und ich weiß, was das bedeutet. Ich habe selber 2 Kinder. Und es war für mich, ich habe 3 Tage und 3 Nächte gar nichts gegessen. Ich konnte nicht. Nur weil ich gehört habe davon. Aber ich habe beim Ellen White etwas gelesen. Und das ist auch in Bezug auf die Auferstehung. Ich habe gelesen, dass etwas passiert. Wenn Jesus kommt, es ist eine bestimmte Kategorie von Menschen, die vielleicht in dieses Leben ganz Trauriges erlebt haben. Weil sicher, es ist traurig, einen Vater oder Mutter zum Grab zu tragen. Es ist traurig, wenn du eine junge Person zum Grab tragen musst. Aber es ist grausam, wenn du ein Kind zum Grabe tragen musst. Und wenn du da gestanden hast und wolltest etwas tun, und es war dir nicht möglich, hättest du vielleicht dein Leben gegeben, dass das Kind weiterleben kann. Aber das hast du nicht gemacht. Und so eine Mutter. Und das macht mich froh und fröhlich. Hat Gott versprochen, an dem Tag kommt Jesus und übergibt etwas. Das verlorene Kind. Das ist kein Märchen. Das ist die Wahrheit der Bibel. Und diese Wahrheit ist eigentlich die Hauptwahrheit, die wir alle nötig haben, um zu überleben und das zu erreichen, was Gott eigentlich uns versprochen hat. Das ist das Tollste, Geschwister. Und das sollen wir nicht aus den Augen verlieren. Als wir in Hebräerbrief Kapitel 12 lesen, dass er über den Schlucht drüben geschaut hat, er hat alles gesehen, die 50 Millionen Martyre hat er gesehen. Die Mütter und die Väter, die Kinder zum Grabe tragen, hat er gesehen. Aber er hat etwas anderes gesehen. Und seine Augen sind geblieben auf dieses Bild. Ein wunderschönes Bild. Vielleicht unsere Worte sind nicht fähig, das zu beschreiben. Aber das ist das Bild, die wir nötig haben in unserem Leben, zu behalten, um das Ewige zu erreichen. Und Gott segne uns dazu, dass wir bald dort ankommen können. Amen. Ja, Herr, wir danken dir im Namen Jesu, weil du uns so lieb hast. Wir danken dir für den Erlösungsplan, für alles, was du uns in der Stiftshütte und auf dem Weg gen Himmel gezeigt hast. Wir danken dir für die Gemeinde, wir danken dir für das Wort, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Und wir danken dir für das Wort, die du uns auch heute gegeben hast. Herr, segne uns und behüte uns von alles, was der Böse uns machen möchte. Lasst uns standhaft bleiben, fest glauben auf, an das, was du uns in der Bibel geschrieben hast. Lasst uns fest glauben an alle Erfahrungen, die du uns geschenkt hast. Und lasst uns fest glauben an den Moment, wenn du wiederkehrst. Herr, lass, dass dieser Moment so bald wie möglich sein sollte. Und mach uns teil, dass wir nicht allein dort sein sollten. Segne du unsere Familien. Lasst uns mit unseren Müttern und Vätern, mit unseren Frauen und Männern und besonders mit unseren Kindern dort sein. Lasst uns verspüren, dass dein Segen jetzt auf uns liegt und dass du unser Vater bist und dass du uns geschickt hast in dieser Welt. Herr, wir wollen uns dir anvertrauen, auch für die nächste Woche. Lasst uns bezeugen, was du aus uns gemacht hast. Und dort, wo wir Fehler noch gemacht haben, vergib uns und führe uns in die Ewigkeit im Namen Jesu. Amen.